بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن الطيب المبارك، متن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الخامس، وفي بداية هذا اللقاء، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, so sieht man sich wieder. Und wir sind immer noch bei der Erläuterung dieses wunderbaren Buches, und zwar der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und zu Anfang des Vortrages begrüßen wir euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في الدرس الجديد أن نستمع لبعض الطلبة يسمع لنا ما مضى من المتن، واليوم إن شاء الله هنبدأ نسأل سؤالين على الجزء الذي مضى من المتن، ونريد مرة باللغة العربية والأخرى باللغة الألمانية.
So wie wir es uns ebenfalls zur Angewohnheit gemacht haben, die Schüler abzuhören, bevor wir mit dem Metten hier weitermachen, so wie auch bei jedem Unterricht ein Bruder, inshallah, der es auf Deutsch wiedergibt, und ein Bruder, der es inshallah auf Arabisch wiedergibt. Und zwar machen wir das heute so, dass der Sheikh zwei Fragen stellt, inshallah. Die erste Frage lautet: Was sind die vier Grundlagen oder die vier Dinge, die jeder Muslim lernen sollte?
Lugha al-Arabiya? Okay, tafaddal ya Burhan.
Soll ich
den ganzen Text oder
nur diesen? Ah, Text. Nur die vier
Punkte, nur die vier Punkte mit den Beweisen dazu.
يعلم رحمك الله أنه يجب على علينا تعلم هذه أربع مسائل.
تعلم أربع.
تعلم أربعين مسائلة. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على أذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل قول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل قول والعمل.
أحسنت، very good، بارك الله فيك. طيب نريد أخا باللغة الألمانية، دويتش. Deutsch. Al-Masail, Al-Arba, Deutsch. Muharram, Bruder Muharram.
Bismillahirrahmanirrahim. Bitte möge Allah mit der Barmherzigkeit sein, dass es uns Pflicht und auferlegt ist, vier Dinge zu erlernen. Einmal das Wissen, dazu gehört das Wissen über Allah, das Wissen über seine Gesandten und das Wissen über die Religion mit seinen Beweisen. Zweitens, dass danach, Handeln, drittens, das dazu aufrufen und das vierte, das Ertragen von Leib auf diesem Weg. Du weißt, dass es so ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, beim Nachmittag, beziehungsweise bei der Zeit, ja, war nicht der Mensch ein Verlust, außer diejenigen, die glauben und die gute Werke tun.
Rechtschaffene. Und Rechtschaffene.
Und Rechtschaffene Werke tun, die sich gegenseitig, eindringlich die Geduld,
die
Wahrheit empfehlen und eindringlich die Geduld empfehlen.
Standhaftigkeit oder Geduld, wie es bei dir übersetzt ist.
Ja. Imam Shafi'i sagte, hätte Allah keine andere Sura als diese für seine Schöpfung herabgesandt, so würde dies als Beweis reichen. Imam Bukhari beginnt ein Kapitel mit seiner Hadith-Sammlung mit der Überschrift, das Wissen geht der Aussage in der Tat voraus. Der Beweis dafür ist in Surat al-Muhammad, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mit Vers 19, und wisse, es gibt keine Gottheit außer Allah, so bitte um Vergebung für deine Sünde.
Sehr gut.
In diesem Vers? In diesem Vers?
In diesem Vers?
Bekannt er?
In diesem Vers sagt er, achso, das sage ich jetzt
nicht. In diesem Vers beginnt er mit dem Wissen vor dem Wort und der Tat.
Ja. بارك الله فيك أحسنت. طيب السؤال الثاني، انتقل المصنف رحمه الله تعالى من المسائل الأربع إلى مسائل ثلاث، فنريد من يسمع لنا الفقرة الثانية وهي المسائل الثلاث التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها باللغة العربية ثم باللغة الألمانية قبل باللغة العربية.
Der Autor fuhr nun fort, indem er von diesen vier Punkten in drei andere Punkte gekommen ist, die man ebenfalls lernen sollte. Dies wird auch abgefragt, inshallah, einmal auf Deutsch und einmal auf Arabisch. Der Bruder Iqbal fängt an mit welcher Sprache? Mit Arabisch.
Arabisch, inshallah. Ja, taban, al-Ikhwa, die gestern waren, die bisanna, bil-Lughah al-Arabiyya, da Almani. Tafadhal, Sheikh Akhbar.
I'alam, rahimak Allah. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ودليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثانيا أن من أراد أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد ولا تدعوا مع الله أحد
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 ثالثا أن من أطاع الرسول وهذا الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
أحسن. بارك الله فيك. دويتش. دويتش. إيه الألمان خلصوا؟ دويتش؟ أوكي يلا برودة محرم.
Nur, würde Allah mit der Barmherzig sein, würde, dass für jeden Muslim und für jede Muslima Pflicht ist, drei Dinge zu erlernen. Erstens, Allah hat uns geschaffen.
Die folgenden drei Dinge zu entdecken.
Die folgenden drei Dinge
zu grundsätzlich zu verstehen und nach ihnen zu handeln. Dieses Lachen, ist das auch vorhanden in der Suche?
Nein.
Okay.
Für jeden Muslim, für jeden Muslim ist es folgende drei Dinge zu erlernen und nach ihnen zu handeln. Erstens, Allah hat uns erschaffen, er hat uns versorgt und er ließ uns nicht unflexibel, sondern einen Gesandten oder schickte uns einen Gesandten. Wer ihm folgt, wird ins Paradies eintreten, wer ihm nicht folgt, wird in die Hölle eintreten. Der Beweis ist dafür im Surah, im Sonnen, Vers 5 und 16, wo Allah sagt, und wir haben zu euch einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt, so wie wir zu Firaun einen Gesandten gesandten. Ja, so wie wir zu Firaun einen Gesandten gesandten. Es widersetzt sich Firaun dem Gesandten. Widersetzt sich Firaun dem Gesandten und wir haben ihn mit.
Da ergriffen wir
ihn mit hartem Griff. Die zweite Angelegenheit ist, Allah vergibt es nicht, dass man ihn im Kreisfahrer zur Seite stellt, sei es ein nahestehender Engel oder sei es auch ein Gesandter. Der Beweis dafür ist Surah al-Jinn, Vers 18, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Gebetsschriften gehören Allah, so ruft niemanden neben Allah an. Die dritte Angelegenheit ist, dass wer den Gesandten gehorcht und Tawhid verinnerlicht hat, so ruft es nicht erlaubt, nur Loyalität oder je nachdem Freundschaft oder Bündnis. Loyalität gegenüber Leuten zu pflegen, die Allah und seine Gesandten zuwiderhandeln, sei es auch ihre engsten Verwandten. Der Beweis nach dem Surah al-Mujadala, Vers 22, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die den Glauben, diejenigen, die den Gesandten gehorchen und den Glauben, die Allah glauben.
Du findest keine Leute.
Also findest keine Leute, die an Allah den jüngsten Tag glauben, die
und denjenigen Zuneigung
zeigen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln, sei es auch ihre Väter oder ihre Söhne oder ihre Sippenmitglieder.
Brüder oder ihre Sippenmitglieder.
Brüder oder ihre Sippenmitglieder. In jenen Herzen hat Allah den Glauben festgeschrieben und er hat seinen Geist gestärkt.
Von sich gestärkt.
Von sich gestärkt.
Er wird sie in Gärten eingehen lassen.
Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durch ein von Bächen ewig darin zu verbreiten. Allah hat Wohlgefallen an ihnen. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an Allah. Dies sind Allah Kopierungen. Wahrlich, Allah Kopierungen sind diejenigen, die mit Wohl ergehen werden.
Na.
Barakallahu fiik. Taban, inshallah, bad'a min ad-durus al-qadima. هيبقى السؤال مش اختياري، انا هشاور على اي احد اقول له انت قول سمع قول لهم الكلام ده.
Ab dem nächsten Unterricht inshallah wird es so sein, dass man sich nicht aussuchen kann wer antwortet, sondern der Sheikh wird einen auswählen und ihm sagen du antworte jetzt darauf.
Okay, فلازم الكل يكون مذاكر كل يكون حافظ.
Damit jeder inshallah vorbereitet ist und das ganze lernt so wie es sein soll.
الآن ننتقل إلى الفقرة التالية يقول فيها المصنف رحمه الله تعالى يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات 56 ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النساء 36. مرة ثانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات 56. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النساء 36. اللي مع المتن مكتوب باللغة العربية المطبوع، فهي الآية فيها خطأ، هي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مكتوب شيء فاكتب شيئا.
هنا كتب الوصفة.
نعم، انت عندك فحل الله ترجمة الجزئية عشان نبدأ.
Also machen wir weiter, inshallah, nachdem wir die Wiederholung gemacht haben für die vergangenen Textpassagen. So macht der Autor weiter, indem er anfängt mit: Wisse, Allah möge dies zum Gehorsam ihm gegenüber recht leiten, dass du entsprechend der Religion von Ibrahim Allah allein anbeten sollst mit Ikhlas, yani mit Aufrichtigkeiten der Religion. Dieses ist, was Allah allen Menschen befohlen hat, und er erschuf sie dafür, yani für diesen Zweck. So sagt Allah: Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Surat Dariyat, Vers 56. Die Bedeutung von mir dienen ist, Allahs Einheit zu bezeugen. Das Gewaltigste oder das Höchste, was Allah uns anordnete, ist der Tawhid, yani den Monotheismus. Dies ist die Ausschließlichkeit Allahs in der Anbetung. Und das Höchste, was er uns verbot, ist Schirk, Polytheismus. Und das heißt, jemand anderen neben ihm anzubeten, ihm einen Partner beizugesellen. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen und dient Allah und gestellt ihm nichts bei. Surat Nisa, Vers 36. Für die Brüder, die die arabische Version haben von dem Metten, so ist bei diesem Vers, وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٍ, ist da geschrieben, so soll man شَيْءَ draus machen. Aber für die Brüder, die diese Übersetzung haben, da ist es normal, da ist es richtig drin geschrieben.
في هذه الفقرة بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا التلطف أيضا، ونجد أنه سمة من سمات أهل العلم، حيث أنه بدأ بالدعاء للمتعلم، وفيه من الشفقة والتلطف بالمتعلم، وبيان ما كان عليه علماء السلف من خلق كريم ومن تواضع عظيم ومن شفقة على المتعلمين. فيبدأ المصنف مع كل فقرة بهذا الدعاء، وفي هذه المرة قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي يدعو للمتعلم للتوفيق والسداد إلى كل خير. وهكذا كما أقول دائما، ينبغي أن يكون المعلم مع المتعلم، فهذا خلق العلماء. علم النبي الأمة هذه الأخلاق الكريمة، كان عليه الصلاة والسلام يتعهد أصحابه صلوات ربي وتسليماته عليه، ويدعو لهم ويتفقد أحوالهم. فكذلك من جاء من بعد نبينا من علماء الأمة ساروا على نفس الدرب وتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنجد سمت العلماء الربانيين يتصف بالشفقة على المتعلمين، خلق كريم كريم، فهو يدعو للمتعلم بالرشد أي بالتوفيق والسداد، وهذه سمة أهل العلم الربانيين. أسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم اللهم أمين.
آمين. So sehen wir, wie der Autor in dieser Textpassage wieder angefangen hat, indem er sagt, wisse, Allah möge dich zum Gehorsam ihm gegenüber recht leiten, dass der Autor oder der Lehrer hier wieder mit einer wunderschönen Dua anfängt, indem er für dich das bittet, dass du standhaft bleibst und immer zum Gehorsam gegenüber Allah Azza wa Jal an dir recht geleitet wirst. Und so sind die Gelehrten, und so waren ebenfalls die Gelehrten der Salaf. Und so hat es uns ebenfalls der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht und die rechtschaffenen Menschen, die nach ihm gekommen sind, wie die Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Schüler sein sollte, dass er wie eine Erziehung für ihn ist. Und deswegen sehen wir es hier wunderbar, wie der Autor hier in diesem Buch immer wieder damit anfängt, indem er seine Textpassagen damit anfängt, indem er eine Dua bzw. ein Bittgebet für seine Schüler ausspricht.
وهذا الخلق الكريم له أثر طيب عند المتعلم يجعل المتعلم مقبلا على الطلب حريصا عليه فعندما يرى من معلمه الرحمة والشفقة والتلطف به فإن هذا سيكون دافعا له للإقبال على طلب العلم ولذلك من أهم أساليب الدعوة إلى الله عز وجل قضية تشجيع المتعلم على التنافس في الخير بالدعاء له فإن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما جاءه صفوان ابن عفان الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله جئت أطلب العلم فماذا قال له النبي قال له النبي مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تضع الملائكة له أجنحتها رضا بما يصنع بعد أن بين له أن الحيتان في الماء تستغفر له بهذا الاستقبال الطيب ترى هل يقصر صفوان ابن عفان بعد في طلب العلم الإجابة لا إذن لابد على المعلم وأنتم يعني دعاة في هذه الدول الغربية ينبغي أن نتعلم هذه السمة من أعظم سمات العلماء والدعاء الربانيين المخلصين التواضع والشفقة على المتعلمين لأن العلم له شهوة والبعض عندما يقبل عليه في البدايات قد يغتر وقد يصاب بالكبر فإبليس يقف لطلاب العلم والدعاة للمرصاد يحاول إن وجد منهم إخلاصا وعزما أن ينفث ثمه في هذه النوايا الطيبة حتى يبعدها عن الخير فيبدأ الطالب شاف نفسه بدأ يحصل فيبدأ إبليس ينفخ فيه فيزداد كبرا وفخرا ويترك العمل ودي مشكلة خطيرة جدا ينبغي أن يحذر منها كما قال بعضهم إن أنت لما تبدأ في الطلب فأول شبر من العلم تحس نفسك بيت شيخ الإسلام تاني شبر من العلم تبدأ الأمور ها شيء فيها توضيح تالت شبر تبدأ تنخفض وتتواضع لأنك هتشعر عندها أنك لا تعرف شيئا كلما تبحرت في العلم وكلما توسعت في العلم تعرف مدى جهل نفسك إنما المشكلة في البدايات المشكلة فين؟ في البدايات كما أكرر دائما السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا فكلما حصل كلما ازددت علما وأثمر العلم عملا صالحا كلما شعرت بمدى جهل النفس ولذلك قال بعض سلف الأمة يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم سبحانك الله. فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. لما تحس أن أنت بقيت حاجة يبقى أنت ولا حاجة في مقام الطلب. فالطالب لازم يتعلم هذا الخلق، وفوق كل ذي علم عليم. الحمد لله. ذلك قال العلماء في الأحرف المقطعة التي بدأت بها أوائل بعض سور القرآن الكريم، قالوا أن من ضمن حكمها قطع الغرور العلمي، فالله جاء بها للتحدي والإعجاز، ليقطع الغرور العلمي عمن يغتر. إزاي؟ واحد مثلا شاف نفسه نقول له تعالى، ما معنى قول الله عز وجل صاد؟ ما معنى قول الله عز وجل قاف؟ ما معنى قول الله عز وجل ألف لام را؟ هيقول لك الله أعلم. طيب اتعلم أن تقول الله أعلم، اتعلم أن تقول لا أدري، وإياك أن ترى نفسك في العلم، فإن رأيت نفسك ضاعت نفسك. فينبغي أن نتعلم الشفقة على من نعلم، ونتعلم التواضع وعدم الكبر، لأن الكبر يؤدي إلى الهلكة عياذا بك اللهم.
So sehen wir ebenfalls, dass derjenige Lehrer, der mit so einer Dua anfängt für seine Schüler, dass dies yani fruchtbare Spuren hinterlässt auf die Einstellung des Schülers. So wird es ihm yani leichter fallen, oder er wird motivierter sein, diese Sache zu erlernen und diese Sache aufzufassen. Weil der Lehrer schon mit so einer Barmherzigkeit bei ihm anfängt, dass es ihm automatisch yani mehr Motivation gibt und mehr Stärke gibt dann auf der Suche nach dem Wissen. Als ein Sahabi namens Safwan zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihm gesagt hat, O Prophet oder O Gesandter Allahs, ich möchte Wissen erlernen. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geantwortet, indem er ihm sagte, yani herzlich willkommen für den Schüler des Wissens. Und er hat ihm yani klar gemacht durch eine gewaltige Stellung, dass es, indem er gesagt hat, die Engel breiten ihre Flügel aus und so, selbst die Fische im Wasser bitten um Vergebung für den Schüler des Wissens, yani wohlgefallen mit dem, was er macht. So sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geantwortet hat, indem er ihm die Vorzüge, indem er ihn yani zuerst willkommen geheißen hat und ihn direkt mal Schüler des Wissens genannt hat, welche eine hohe Stellung das ist. Und er hat ihm klar und deutlich klar gemacht, welche gewaltigen Stellenwert oder welche gewaltige Stellung das Streben nach Wissen hat. So hat er ihn so angefangen. Und automatisch wird er dann yani motivierter sein, weil er immer wieder daran denkt, welche gewaltige Stellung das hat. Und diese Motivation ist immer wieder yani eingespritzt worden mit dieser Dua oder mit diesem gewaltigen Stellenwert. Und die Fische im Wasser machen Istighfar für dich und so weiter und so fort. Also wird er automatisch motivierter sein, diese Sache zu erlernen. Aber ebenfalls, was der Sheikh erwähnte, was sehr, sehr wichtig ist, bei dem Streben nach Wissen oder dem Erlernen von Wissen, dass man zwei Charaktereigenschaften immer versucht, yani beizubehalten, dass man diese Dinge nie verliert. Und zwar ist das einmal Ikhlas, yani Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, und die Bescheidenheit vor Allah subhanahu wa ta'ala. Einmal Ikhlas und die Bescheidenheit, dass der Schüler des Wissens versucht, immer wieder auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Weil am Anfang ist es so, wenn du am Anfang oder beim Anfang bist, Wissen zu erlernen, kommt immer wieder der Shaitan zu dir und er flüstert dir ein. Yani subhanallah, du bist schon so eine gewaltige Person geworden, du hast jetzt schon diese Sache erlernt und du bist ja richtig gut und du hast das auswendig gelernt und du hast das auswendig gelernt. So flüstert dir der Shaitan ein, dass es zu einem Zustand kommt, dass du dich als was Besonderes fühlst. Dass du dich als was Besonderes fühlst. Und so sehen wir das oft bei Leuten des Wissens, bei den Schülern des Wissens in ihrer Anfangsphase. Wenn sie zum Beispiel die erste Angelegenheit oder die erste Sura oder ähnliches auswendig lernen, so denken sie, dass sie was Besonderes wären. Und bei vielen ist das so am Anfang. Sobald er die erste Angelegenheit gelernt hat, kommt es ihm vor, als hätte er einen Riesenberg gelernt. Und viele werden danach hochmütig. Aber sobald er die zweite Angelegenheit lernt und dann die dritte Angelegenheit lernt, so wird er automatisch bescheiden, weil er dann in dieses Meer von Wissen hineingeschwommen ist und ihm eigentlich dann klar und deutlich wurde, wie gewaltig eigentlich das Wissen ist und dass es mit seiner ersten Angelegenheit vielleicht ein Kinderspiel war, diese Sache zu lernen, so wird er dann automatisch bescheiden sein, was diese Sache angeht. Und immer dann, wenn du denkst, dass du etwas wärst, musst du dir eigentlich bewusst werden, dass du nichts bist. Weil je mehr der Muslim sich Wissen aneignet, desto mehr bemerkt er, wie unwissend er eigentlich war und wie unwissend er eigentlich immer noch ist. Deswegen, oder wenn du eine Person triffst, die so hochmütig geworden ist durch das Wissen, kannst du ihn ja prüfen, indem du ihm sagst, was bedeutet Sad oder was bedeutet Alif Lam Ra oder Alif Lam Mim. Und so wird er dir sagen, Allahu A'lam. Und genau das ist der springende Punkt, dass jeder von uns diese Sache lernt, bei Dingen, wo er kein Wissen hat oder ähnliches, dann zu sagen, Allahu A'lam. Und so wird man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgenommen, um zu verinnerlichen, egal wie viel man gelernt hat, dass es eigentlich immer noch ein kleiner Krümel ist vom großen Kuchen, was das Wissen angeht.
إذا وجد منه انحرافا أو مخالفة بل هذا من الشفقة وهذا من التلطف والرحمة أن تحفظ من تعلم من الانحراف. النبي عليه الصلاة والتسليم كان أحيانا يشتد على أصحابه إذا وجد منهم مخالفة كما رأيناه صلى الله عليه وسلم اشتد على أسامة بن زيد عندما جاء ليكلم النبي في أمر المرأة المخزومية التي سرقت، وهنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فهنا الشدة من الرحمة ومن التلطف، لماذا؟ من باب تربية الطالب وتقويم اعوجاج أو انحراف رآه المعلم على من يعلم، كما قال القائل من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحم. فهنا لابد للطالب أن يضبط هذه المفاهيم، يضبط هذه المفاهيم الشرعية العلمية في مقام التربية. يبقى التلطف أن تتلطف مع جميع طلاب العلم وأن ترحمهم وأن تدعو لهم، ولكن في مقام التربية إن وجدت انحرافا أو اعوجاجا فأنت مطالب أن تقوم وأن تشتد أحيانا رحمة بمن تعلم.
Und so erwähnt der Sheikh, sollte auch in jeder Hinsicht der Lehrer mit seinem Schüler sein, wenn er das Gefühl hat, dass dieser vom Weg langsam abweicht oder hochmütig wird oder ähnliches, dass er etwas härter mit ihm umgeht. Und so sagt man, ist dies aus Barmherzigkeit. Denn wenn ein Lehrer einen Schüler erzieht und immer barmherzig mit ihm ist, so entwickelt sich diese Härte, mit der er dann manchmal vielleicht umgeht, ebenfalls aus Barmherzigkeit diesem Schüler heraus. Denn wenn er merkt, so langsam wird er hochmütig oder er denkt, er wäre was und so weiter und so fort, dass der Lehrer versucht, ein bisschen härter mit seinem Schüler zu sein, um ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zu nehmen. Und wie wir erwähnt haben, geschieht dies ebenfalls aus Barmherzigkeit zu seinem Schüler, dass er immer wieder Acht darauf gibt, dass alles so verläuft, wie es eigentlich verlaufen sollte.
لماذا نؤكد على هذه المفاهيم؟ لأنكم إن شاء الله تعالى في مجال الدعوة إلى الله عز وجل سوف تجدون عقبات كثيرة جدا، خاصة في زمن تحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والتسليم إعجاب كل ذي رأي برأيه. هتجد الكثيرين للأسف ممن هم يعجبون بأرائهم، تيجي مثلا أحيانا يرى منك جانبا من الشدة فيبدأ يقول لك، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نقول نعم أحسنت، ولكن أنت تكلمت في غير فنك، ومن يتكلم في غير فنه يأتي بالعجائب. عندما يشتد العالم أو الداعية أحيانا هذا لا يتنافى مطلقا مع هذه الآية، لأن هذه الآية لها موضع والشدة لها موضع. الله تعالى قال هذا للنبي، ورأينا النبي عليه الصلاة والتسليم في بعض المواقف كان شديدا حازما، فلا تنافى هذا أبدا مطلقا. في الحديث الصحيح رأى النبي رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزعه النبي من يده، وهو غاضب عليه الصلاة أذكى التسليم وطرحه أرضا، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم انصرف النبي عليه الصلاة أذكى التسليم. فقيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله، ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا. أو كما بين النبي في هذا الموقف العجيب جدا، فهذا الموقف موقف في شدة، موقف في حزن، والله قال النبي: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. فماذا تقول أنت؟ واضح؟ إذن بعض الناس أحيانا لقلة داعي في العلم وعدم فهمه للنصوص يبدأ يستدل بآيات في بعض المواقف من باب الإنكار، والموقف لا يستحق منه إنكار، واستدلاله في هذا المقام لا يصح. مش بس كده، يقول لك كمان: شوف ربنا لما بعت موسى عليه السلام وهارون إلى فرعون، فرعون الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، الله قال لموسى وأخي هارون إيه؟ قول له قولا لين. وده يا عم الشقة الكافر، ها شوف قول لين، فأنت بتشد ليه؟ نقول لك: طيب أنت نسيت برضو الموقف الآخر، إن موسى الذي أمره الله تعالى أن يقول لفرعون قولا لينا قال أيضا: وما أظنك يا فرعون إلا مسبورا. مسبور يعني هالك. ده قول لين؟ أبدا، ده شدة. نقول لك أيوه، عشان تفهم بقى إن القول لين كان في بداية الدعوة، فإن أصر وعاند المدعو فينقلب بقى للشدة والحزن. إذن المواقف تتعدد والأحوال تختلف، فعليك أيها الطالب أن تعي هذه المفاهيم. يبقى اللين والرفق له موضعه، والشدة والحزن لها مواضع. فإن وضعت اللين في موقف يستحق الشدة أفسدت وما أصلحت، وإن وضعت الشدة في موقف يستحق اللين أفسدت وما أصلحت. وهذا ما يسمى بالحكمة بقى. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى تعرف إمتى تكون لين وإمتى تكون حازم شديد، الموقف ده يتطلب إيه والموقف ده يتطلب إيه. ولن يتأتى هذا إلا بالعلم والفهم السديد للمنهاج الذي تدعو إليه. نعم.
Wieso wiederholt der Sheikh das so oft bezüglich dem Ikhlas und der Bescheidenheit und wie der Schüler und wie der Lehrer sein sollte? Weil yani, die Schüler, die jetzt vor ihm sitzen, werden yani, Probleme und Zeiten miterleben, yani, als Aufrufer zum Islam in dieser Gesellschaft. Wirst du manchmal verschiedene komische Dinge sehen, wie zum Beispiel, dass du in einer Zeit ankommst, wo jeder seine eigene Meinung hat und der fährt dich an und der kritisiert dich und der so und der so und der so, dass du immer weißt, wie du mit den verschiedenen Situationen umzugehen hast. Dass du immer weißt, wie du mit den verschiedenen Situationen umzugehen hast, wie beispielsweise, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du bist ja nee, zu hart mit den Mitmenschen, du predigst zu hart oder du schreist oder ähnliches, hat nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat nicht Allah azza wa jal dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so und so gesagt, was die Barmherzigkeit angeht? Und sie kommen ja nicht mit Verse und Hadithen und versuchen dich damit durcheinander zu bringen und dir darzulegen, dass du zu hart gegenüber den Menschen bist beim Predigen oder ähnliches. Und sie kommen dir mit Beispielen, zum Beispiel, wie Allah azza wa jal yani Musa und Harun beauftragt hat, wie sie zu Pharaon gehen sollten, dass sie versuchen sollten, in sanfter Art und Weise mit ihm umzugehen. Und sie kommen ja nicht mit diesen Geschichten. Das Wichtige bei der Sache, liebe Geschwister im Islam, ist es, dass man weiß, zu welcher Situation man härter sein sollte und dass man weiß, zu welcher Situation man weich sein sollte. Yani dies hat jede Situation ist situationsabhängig, okay? Und wenn du weich bist in einer Situation, wo du eigentlich härter durchgreifen solltest, hast du ja nicht keinen Nutzen gebracht. Und wenn du hart bist in Situationen, wo du eigentlich weich sein solltest, hast du ebenfalls keinen Nutzen gebracht. Und dies ist ja die Hikma, dies ist die Weisheit, die man erlernen sollte, wie Allah azza wa jalla im Koran sagt. Und wer die Hikma bekommt, der hat einen gewaltigen Khair, ein gewaltiges Gut oder Gutes bekommt. Deswegen sollte man diese Sache erlernen, wann man hart sein sollte und wann man weich sein sollte. Weil wir sehen zum Beispiel, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gab ebenfalls Situationen, in denen er hart zugegriffen hat. Ja, zum Beispiel ging er zu einem Mann und hat ihm gesehen, dass er einen Goldring trug und hat ihm diesen ausgezogen und zu Boden geworfen und hat ihn dann kritisiert. Ja, dann möchte man einen Teil vom Feuer an sich anziehen, und so ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wütend weg. Und so haben ihm die Leute gesagt, heb doch deinen Ring wieder auf. Und so hat er gesagt, ich hebe nicht das auf, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weggeschmissen hat. Hier sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls in die Hart mit dieser Person umgegangen ist. Ja, einen Ring auszuziehen, zu Boden zu werfen, zu kritisieren und wütend wegzugehen, ist ja eigentlich keine weiche Art und Weise. Deswegen sollte man wissen, in welcher Art und Weise man wie mit den Menschen umgeht. Ebenfalls ja nicht der Aufruf, als Musa a.s. zu Pharaon gegangen ist. Ja, dies war in der Anfangsphase, dass er in der Anfangsphase der Dauer, dass er weich mit ihm reden sollte, um sein Herz zu gewinnen, obwohl er ja nicht so große Sünden vollzog, Pharaon. Aber am Ende sehen wir, dass Musa a.s. zu Pharaon sagte, ja, ich sehe dich, dass du in den Abgrund gehst, obwohl dies ja eigentlich keine weiche Art und Weise ist. Er sagt ihm, du bist auf dem direkten Weg ins Höllenfeuer. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, sollte man wissen, dass es situationsabhängig ist, wann man weich mit den Menschen umgeht und wann man härter mit den Menschen oder bei den Menschen durchgreift. Und dies benötigt eine gewisse Weisheit, zu wissen, wann man wie handelt, und dass man nicht in Zeiten, in denen es erwünscht ist, hart zu sein, weich umgeht und ebenfalls auch nicht umgekehrt, weil sonst bringt man ebenfalls mehr Schaden mit als eigentlich Nutzen für die Mitmenschen.
أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية معناها في اللغة الميل عن الباطل إلى الحق. الميل عن الباطل إلى الحق. فمن ترك الباطل وسلك طريق الحق يسمى حنيفا. الحنيف هو الذي مال عن الباطل إلى الحق، وهذا منهج الخليل إبراهيم عليه السلام، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الملة يعني الدين، يعني المنهج، يعني الطريقة، ملة إبراهيم، وهي التي أمر الله عز وجل بها نبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم في قول الله تعالى في سورة النحل الآية 23: قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد الخالص لله رب العالمين. والله تعالى أمر نبيه الأمين أن يتبع هذه الملة العظيمة، وهي التوحيد الخالص. والأمر للنبي عليه الصلاة والتسليم أمر لأمته صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذا بيّن الله تعالى هذه الملة وهي ملة التوحيد في سورة الزخرف في الآيتين 26 و27. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه ملة التوحيد. نستمع إلى الآيتين مرة ثانية. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا الشق الأول هو النفي، براء نفي، أنا أتبرأ مما تعبدون، أي من آلهتكم الباطلة التي لا تستحق أن تعبد لأنها لا تسمع ولا تبصر، لا تنفع ولا تضر. هذا الشق الأول في التوحيد هو النفي، أن تتبرأ من الشرك وأهله. ثم قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، أي إلا الله عز وجل، فأنا تبرأت من المعبودات الباطلة وعبدت من يستحق العبادة وحده وهو الله الواحد الأحد. هذا هو مفهوم لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله خلاص ما فيش، نفي الجميع الآلهة الباطلة اللي بنسميها التخلية، تخلي قلبك أولا من كل ما سوى الله، من كل ما عبد من دون الله، ثم تأتي التحلية إلا الله. لذلك قال تعالى في سورة البقرة في الآية التي أعقبت آية الكرسي، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغل فمن يكفر بالطغوت. النفي الأول، لازم تكفر بالطغوت أولا، تكفر بكل معبود باطل. عشان كده قلت لك وأكرر يا طالب العلم إن دعوة الإسلام دعوة هدم وبناء، هدم للباطل وبناء للحق. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، ده منهج الإسلام. ما عندناش حاجة اسمها إيه يعني نوفق بين الجميع، أي جميع تريد؟ التوفيق والاجتماع لا يكون إلا على ملة إبراهيم، على التوحيد الخالص. عقائد خربة كيف يكون فيه تقريب بين عقائد باطلة وعقائد خربة؟ هذه دعوة باطلة، دعوة الجهلاء. فالإسلام جاء ليهدم صروح الباطل ويبني صروح الحق، وده منهج النبوة، منهج الأنبياء، هدم وبناء. لذلك قال: فمن يكفر بالطاغوت، أدي الهدم، كفر بالطواغيت الباطلة، وبعدين ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هي دي ملة التوحيد، هدم للباطل وبناء للحق. نعم.
So machen wir weiter mit der Textpassage, in dem der Autor sagt: Wisse Allah, möge dich zum Gehorsam ihm gegenüber recht leiten, dass du entsprechend der Religion von Ibrahim Allah allein anbeten sollst. Und diese Religion von Ibrahim, oder wenn man hört von dieser Hanifia, bedeutet, dass man vom Weg des Falschen in den Weg des Richtigen oder der Wahrheit einschreitet. Und so hat ebenfalls der Prophet, so hat ebenfalls Allah Azza wa Jalla in Surat An-Nahl den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beauftragt, diesem Wege zu folgen, dass er diesem Wege von Ibrahim alaihi salam folgen sollte. Und dies ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man den Tawhid, dass man den Monotheismus yani verinnerlichen sollte, dass man diesen verinnerlichen sollte und alles andere ablehnen sollte, was mit Unrechtmäßigkeit yani angebetet wird. So ist ebenfalls in Surat Zuhruf, in der Ibrahim alaihi salam sich von diesen Dingen losgesagt hat. Yani als Ibrahim seinen Vater und seinem Volk sagte: Ich sage mich los von dem, was ihr anbetet, außer demjenigen, yani damit ist Allah gemeint, der alles erschaffen hat, und er ist es, der recht leitet. Und er ist es, der recht leitet. So sehen wir, wie ebenfalls bei dem Glaubensbekenntnis im ersten Teil, in dem es heißt: La ilaha illallah, yani dass es zuerst mal aus einer Negierung besteht und dann aus einer Bestätigung. Dass du zuerst mal alles andere, dich von allem anderen lossprichst, was yani nicht der Wahrheit entspricht, und dann einzig und allein an Allah Azza wa Jal glaubt. Ebenfalls in Surat al-Baqarah, dem Vers nach Ayat al-Kursi, in dem Allah Azza wa Jal sagt, yani kein Zwang in der Religion, sinngemäß Übersetzung: Nun ist das Falsche klar vom Richtigen zu unterscheiden. Wer nun Ungehorsam zeigt gegenüber dem Falschen und an Allah glaubt, der ist es, der einen Erfolg haben wird. Und hier sehen wir ebenfalls, dass in diesem Vers ebenfalls damit begonnen wurde: Wer dem Falschen Ungehorsam zeigt, yani wer sich davon abkehrt, der den Kufr gegenüber dieser Sache zeigt und dann an Allah Azza wa Jal glaubt. Das heißt, man sollte zuerst mal diesen Tawhid, diesen Punkt ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man diese Sache zuerst mal yani richtig verinnerlicht. Und dies ist auch Aufgabe des Schüler des Wissens, dass er diesen Punkt, yani so ein gewaltiges Thema, so einen gewaltigen Punkt, dass er sich diese Sache verinnerlicht, dass das ist, womit der Islam gekommen ist, womit die Botschaft des Islam gekommen ist, sich zuerst mal von einer Sache loszusprechen, von allem Falschen loszusprechen und dann einzig und allein an Allah Azza wa Jal glaubt, demjenigen, der sich verdient, yani angebetet zu werden und alles andere yani zur Seite lässt.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين تعبد العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة العبادة حتى جاء يقول لك الطريق هذا طريق معبد يعني معبد يعني ممهد سهل ممهد يحسن السير فيه ويجد السائر فيه الراحة فلا مفهوم العبادة أن تكون مذللا بعظمة الله رب العالمين سهلا في صورا مع الأوامر والنواهي فالعبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أي أن العبادة تنقسم إلى قسمين عبادة باطنة وهي عبادة القلوب وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح من عبادة القلب الخشية الرجاء المحبة الخوف الإنابة الاستعانة الاستغاثة إلى آخره من أعمال القلوب من أعمال الجوارح الصلاة والحج والعمرة السعي في مصالح المسلمين كل الأعمال الظاهرة التي تفعلها بجوارحك أن تعبد الله وحده إذن كل ما عبد من دون الله فهو باطل فلا بد أن تجتنب الشرك وأن تخلص في عبادتك لذا قال مخلصا له الدين الإخلاص في اللغة بمعنى الصفاء والنقاء صفى الشيء يعني أخلص الشيء يعني صفى وأصبح نقيا فتنقي إرادتك ونيتك من الشوائب وتجعل عملك وقولك لله رب العالمين لله الواحد مخلصا له الدين لفظة الدين في الشرع تأخذ أحد معنيين المعنى الأول بمعنى العمل المعنى الثاني بمعنى الثواب المترتب على العمل الدين تأتي بمعنيين في الشرع الأول بمعنى العمل الثاني بمعنى الثواب على العمل ندلل على ذلك في قول الله تعالى في سورة المائدة الآية الثالثة اليوم أكملت لكم دينكم الدين معناه هنا إيه؟ العمل والإسلام العمل بالإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يعني دينا يعني عملا رضيت لكم الإسلام عملا أي تعملوا بهذا الدين الدين هنا بمعنى إيه العمل طيب في قول الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين يوم إيه بقى الدين ده يوم القيامة اللي يثاب فيه الإنسان على عمله فالدين يأتي إما بمعنى العمل وإما بمعنى الثواب ولذلك في هذا القول اعمل ما شئت كما تدين تدان أي كما تعمل تجازى فكما تدين الأولى بمعنى كما تعمل جدين بمعنى العمل تدان بمعنى الثواب أي تكافأ وتجازى على عملك. فالدين له معنيان، إما بمعنى العمل وإما بمعنى الثواب على العمل. إذا ملة إبراهيم التوحيد أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. بيبين المصنف هنا العلة والمقصد من خلق الناس، ودلل بقول الله تعالى في سورة الذاريات آية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
So machen wir weiter mit dem, was der Autor sagt in seiner Aussage in der Religion von Ibrahim: Allah allein anbeten sollst mit Ikhlas, yani mit Aufrichtigkeit in der Religion. Dieses ist, was Allah den Menschen befohlen hat, und er erschuf sie dafür, für diesen Zweck. Man sollte wissen, wie man Allah Azzawajal anbeten sollte, yani diese Ibadah, was überhaupt das Wort Ibadah bedeutet. Ibadah bedeutet, oder Ibadah ist ein Begriff für alles, was Allah Azzawajal, yani womit Allah Azzawajal Wohlgefallen zeigt, seien es jetzt Aussagen oder Taten von den innerlichen oder nach außen tragenden. Ibadah bedeutet alles, womit Allah Azzawajal zufrieden ist, von den Aussagen und den Taten, seien sie jetzt vom Inneren oder nach außen getragen. Dies bedeutet ja nicht vom Inneren oder nach außen, die Inneren, ja nicht kein Zweifel, dass dies die Herzensangelegenheiten sind, mit guten Charaktereigenschaften, dass du Aufrichtigkeit zeigst, dass du Bescheidenheit zeigst, dass du gut mit deinen Mitmenschen umgehst und so weiter und so fort. Und ebenfalls die Taten nach außen sind ja nie die Taten der Extremitäten, ja nie der Körperteile, wie zum Beispiel das Gebet verrichten, dem einen helfen, wenn er Hilfe braucht und so weiter und so fort. Ja nie lässt sich das unterteilen in Aussagen und Taten, seien sie jetzt vom Inneren oder nach außen getragen. Mit Ikhlas, yani mit Aufrichtigkeit, erwähnt hier der Autor. Dies bedeutet, yani das Wort Ikhlas eigentlich ist abgeleitet von dem Stamm, yani etwas zu reinigen oder etwas zu sieben, auszusortieren. Yani das, was das Richtige, das Gute, was dabei rauskommt, ist yani Ikhlas, yani eine gereinigte Sache mit Aufrichtigkeit zu Allah Azza wa Jal. Weiterhin sagt der Autor, in der Religion. Das Wort Religion sollte man wissen, liebe Geschwister im Islam. Im Islamischen hat es zwei Bedeutungen. Einmal sind damit die Taten gemeint und einmal ist damit die Belohnung bzw. die Abrechnung für diese Taten gemeint. Wie Allah Azza wa Jalla in Surat Al-Ma'idah sagt, heute habe ich euch eure Religion vollkommen gemacht. Ja, nee, die Taten. Und ebenfalls sehen wir später, wie Allah Azza wa Jalla wieder über die Religion spricht bezüglich der Belohnung. Oder wohl, wie es heißt im Koran, was lässt dich wissen, was Yawmuddin ist. Ja, nee, das Wort Din ist ja genau das Wort der Religion. Was lässt sich wissen, was Yawmuddin ist, was lässt sich wissen, was der Tag der Religion ist. Hiermit ist nicht die, sind nicht die Taten gemeint, sondern die Abrechnung. Der Tag der Abrechnung, wo du belohnt wirst oder bestraft wirst für deine Taten. Und dies ist das, was Allah allen Menschen befohlen hat, und er erschuf sie dafür, für diesen Zweck, so sagt Allah Azza wa Jal. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Surah Dhariyat, yani Surah Nummer 51, Vers 56, hier zeigt der Autor nochmal, nachdem er gezeigt hat, dass man Gehorsam zeigen sollte gegenüber Allah Azza wa Jal, in der Religion von Ibrahim, ihm alleine anbeten sollte mit Ikhlas, in der Religion, und dies ist das, was Allah allen Menschen befohlen hat, ist er hier mit diesem passenden Vers gekommen, um zu zeigen, weshalb Allah Azza wa Jal uns erschaffen hat, einzig und alleine, um ihm zu dienen.
وبعد أن ذكر المصنف آية الذاريات فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ومعنى يعبدون يوحدون. هذه الآية تعددت فيها أقوال المفسرين، ومجمل الأقوال ما لخصه المصنف في قوله يوحدون، لأن من التفسير ما خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم. ومعلوم أن من ائتمر بأوامر الله وانتهى عن نواهيه هذا هو من وحد الله عز وجل. إذن مجمل الأقوال يندرج تحت يوحدون، فمعنى يعبدون يوحدون. قال المصنف وأعظم ما أمر الله به التوحيد، فهي دعوة جميع الأنبياء وجميع الرسل، دعوة التوحيد الخالص لله عز وجل، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن ينبغي أن تعي أخي الحبيب أن أعظم ما دعا إليه الأنبياء والرسل التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه الأنبياء والرسل الشرك. يعني إيه التوحيد؟ باختصار شديد أن يأتي العبد من الأقوال والأفعال والأخلاق ما يحقق الغاية من الخلق. وما هي الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ينبغي أن تكون أقوالك وأفعالك وأخلاقك كلها تنصب في تحقيق الغاية التي من أجلها خلق، وهي توحيد الله عز وجل، عبادة الله عز وجل. طيب، ونهى عن الشرك، وده أعظم ما ينهى عنه، أن تنهى عن الشرك. إيه معنى ذلك؟ أن يأتي العبد من الأقوال والأعمال والأخلاق ما ينافي الغاية من خلقه، يعني يبعد عن العبودية. فأعظم ما ينهى عنه. يبقى هذه دعوة الرسل وهذه دعوة الأنبياء، أعظم ما دعوا إليه التوحيد، وأعظم ما نهوا عنه الشرك. وينبغي أن يكون هذا هو ديدن المسلم والمسلمة، أن تدعو إلى التوحيد ما حييت، وأن تنهى عن الشرك ما حييت، فتأمر بكل ما فيه طاعة وتنهى عن كل ما فيه معصية. هذا أعظم شيء في دعوتنا عباد الله، أي في ملة إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
Dann machen wir weiter, inshallah, mit dem, was der Autor in seinem Buch gesagt hat, indem er fortfährt. Die Bedeutung hier von Medinen ist, Allahs Einheit zu bezeugen. Das Gewaltigste, was Allah uns anordnete, ist der Tawhid. Dies ist die Ausschließlichkeit Allahs in der Anbetung. Und das Höchste, was er uns verboten, ist Schirk. Und das heißt, jemand anderen neben ihm anzubeten. Und man sollte wissen, ja, die viele Gelehrten reden hier bezüglich diesem Wort, dieser Bedeutung von mir dienen. Und der Autor dieses Buches hat es ja treffend erwähnt, indem er sagt, Allahs Einheit zu bezeugen. Und das Gewaltigste, wozu aufgerufen wurde, sei es jetzt die Propheten oder Gesandten, das Gewaltigste, wozu sie aufgerufen haben und das Wichtigste, war der Tawhid. Und das Gewaltigste, wovor sie gewarnt haben, war der Schirk. Man sollte wissen, was Tawhid bedeutet. Ja, die Tawhid kann man sich so vorstellen, indem man sagt, damit sind deine ganzen Aussagen und Taten und Charaktereigenschaften gemeint, womit du den Sinn erfüllst, weshalb du eigentlich erschaffen wurdest, und der ist hier erwähnt, und ich habe sie nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Okay, ist das klar? Das Gewaltigste, die Tawhid kann man sich so vorstellen, damit sind deine Aussagen und deine Taten und deine Charaktereigenschaften gemeint, die dem entsprechen, weshalb du eigentlich erschaffen wurdest, und den Sinn von dem, weshalb du eigentlich erschaffen wurdest, Allah Azza wa Jal zu dienen. Und das Gewaltigste oder das Schlimmste, wovor sie warnten, ist der Schirk. Dass man von allem fern bleibt, was das Ungehorsamkeit oder die Unzufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erregt. Deswegen sagt er, hier ist der Tawhid das Höchste, das ist die Ausschließlichkeit Allahs in der Anbetung, und das Höchste, was er uns verboten hat, oder das Gewaltigste, was er uns verboten hat, ist der Schirk, jemand anderen neben Allah azza wa jalla anzubeten, und seine Aussage oder sein Beweis dafür ist hier, und dient Allah und gesellt ihm nichts, bei Surat An-Nisa, Vers 36.
هذه الفقرة واضحة؟ نعم.
Ist diese Angelegenheit klar und deutlich?
إذن نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موجا الله ويش وايش ليش بدوني.
سمعني كل مرة المقيم.